Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Politik-Podcast, die Folge 260. Die kommt heute aus Brüssel, aus dem Gebäude des Europäischen Rats. Da sitzen wir im Keller. Stefan Detjen ist hier und neben mir sitzen
Caroline Born
und Klaus Remme
und Peter Kapern, etwas weiter entfernt, nämlich in unserem Brüsseler Studio.
Hallo Peter. So, wir haben einen Europäischen Rat hinter uns. Es ging um Sanktionen gegen Russland, das sechste Sanktionspaket, ein Ölembargo. Es ging viel um Energiefragen und es gibt, glaube ich, viel Anlass, über den Zustand der Europäischen Union zu sprechen. Welche Spaltungen, welche Brüche, welche Kräfteverhältnisse, welche Lagerbildungen wir da beobachten können. Viele interessante Themen, die wir in diesem Politik-Podcast besprechen wollen am Ende dieses EU-Gipfels. Und ich frage zunächst mal, das ist ja so die Frage, die jetzt alle beherrscht. Was war jetzt, nachdem wir ein wochenlanges Ringen über dieses sechste Sanktionspaket erlebt haben? Ungarn lag quer, es ist ein Kompromiss geschlossen worden, was das Ölembargo angeht. Was haben wir erlebt? Eine EU der Geschlossenheit und Entschlossenheit, wie wir das jetzt in den Statements aller Staatsführer am Schluss gesehen, gehört haben, oder eine EU, tja, mit Brüchen, erkennbaren Spaltungen, kompromisslerisch, nicht so hart, wie sie gerne wäre?
Na, ich glaube, die EU stellt es natürlich selber jetzt sehr gerne so dar, dass sie jetzt die Einheit wieder erzielt hat. Na gut, nach fast 4 Wochen, nachdem die Kommission das vorgelegt hat, hat jetzt auch Ungarn zugestimmt. Und ich glaube, ich fand es nochmal sehr eindrücklich, dadurch, dass man gesehen hat, was passieren kann, wenn ein Land sich wirklich querstellt, alles aufzuhalten, einfach weil es per Mehrheit entschieden werden muss, dass da einfach was nicht passt an dem System der Europäischen Union, also dass man an diese Mehrheitsentscheidungen rangehen muss, weil es sonst einfach nicht funktioniert.
Mehrheitsentscheidungen im Sinne von einstimmigen Entscheidungen, denn Mehrheitsentscheidungen, das wäre wunderbar, die reichen leider nicht. Mein Eindruck ist, und das muss man ja erwähnen, auch wenn du sagst zu Recht, dass dieses Thema dominiert hat, das Sanktionspaket, das stand gar nicht auf der Tagesordnung. Dieser Krieg zwingt dieser Union eine gewisse Agenda auf. Dem ist die Union nachgekommen. Ich erlebe eine Union, die hier in Brüssel Brüche gezeigt hat. Und letzte Bemerkung dazu. Nach 5 Paketen, die in schnellem Konsens beschlossen wurden, zeigt sich, dass die Sanktionen der eigenen Seite beginnen weh zu tun und deshalb wird es immer schwieriger, diesen Konsens zu finden.
Ja, ich büsse dann jetzt einfach mal gegen den Strich und sage, die Interessenslage, die Nöte der Mitgliedstaaten mit Blick auf das, worum es geht, nämlich die Energieversorgung, ist so disparat, so unterschiedlich, dass es eigentlich ein großes politisches Kunstwerk ist, diese 27 Positionen jetzt noch einmal unter einen Hut zu bekommen. Dieses Kunstwerk ist gelungen. Die EU hat einmal mehr bewiesen, dass sie eine Kompromissmaschine ist.
Ja, das haben wir heute Nacht gesehen. Das war kurz vor Mitternacht, als die Einigung über dieses sechste Sanktionspaket verkündet wurde. Und dann hat der Ratspräsident Charles Michel einen Tweet abgesetzt und hat gesagt, 2 Drittel der jetzigen Ölimporte aus Russland werden boykottiert künftig. Maximum pressure on Russia. Also 2 Drittel Maximum. Ich würde sagen, so ist die EU. Es gibt keine 100% EU. Es gibt immer diese Kompromisse. 100% gibt es da nie, oder?
Naja, nochmal meine These. Die Nöte und Interessen, die nationalen Nöte und die nationalen Interessen bei bestimmten Themen, bei vielen Themen, aber ganz besonders bei diesem Thema Energieversorgung sind so unterschiedlich, dass es einfach ganz schwer ist, alle 27 auf eine Linie zu bekommen. Caro, ich widerspreche dir jetzt einfach mal. Du hast eben gesagt, das Gebaren von Viktor Orban hätte gezeigt, dass man von den Einstimmigkeitsentscheidungen weg muss. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Europa funktionieren soll, wo die Einstimmigkeit abgeschafft ist, wenn es um die Frage geht, ob in Ungarn nächste Woche noch getankt werden kann, ob in Deutschland nächste Woche noch die Heizungen funktionieren, wenn einfach per Mehrheitsentscheidung beschlossen wird, dass Deutschland ab Montag kein Gas mehr aus Russland bekommt und in Deutschland dann die Lichter ausgehen oder dass Ungarn kein Benzin mehr bekommen soll aus Russland, kein Rohöl mehr. So etwas wird man einfach nicht im Wege der Mehrheitsentscheidung machen können, weil es da um ganz grundlegende nationale Interessen geht, wie die nationale Energieversorgung.
Ja, diese Interessen, ich glaube, da wurde ja auch Verständnis dafür gezeigt, dass man gesagt hat, das ist einfach schwer für Länder wie Ungarn, auch für Tschechien oder die Slowakei, da wegzukommen von russischem Öl und dass man denen einfach etwas mehr Zeit geben muss. Und ich glaube, die hätte man auch gewährt, aber man ist ja Ungarn die ganze Zeit entgegengekommen mit anderen Angeboten. Ungarn hat es abgelehnt. Ungarn hat wirklich aberwitzige Forderungen aufgestellt, was es haben möchte. Also ich glaube, da war ja das Entgegenkommen der EU da auf Ungarn, aber Ungarn ist einfach nicht abgerückt und hat sogar immer noch was anderes gesagt, was es möchte.
Ich bin völlig auf der Seite von Caro in der Hinsicht und so wie du es geschildert hast, Peter, wäre es ja nicht gekommen, würde sich jetzt hier Ungarn weiter einem Kompromiss verweigern. Hier redet niemand davon, dass irgendwo morgen die Lichter ausgehen, sondern ganz im Gegenteil, Caro hat es erwähnt, Jahre wurden ins Fenster gestellt für die Ungarn, um diesen Umbau in die Wege leiten zu können. Die besondere Abhängigkeit Budapests wurde zugestanden, selbst von den Ländern, die jetzt von der Seeblockade, von den Seeöllieferungen besonders betroffen sind. Insofern, glaube ich, kann man all den anderen Ländern keinen Vorwurf machen. Ich sehe, dass Budapest da ein eigenes Kalkül aufgemacht möchte. Aber um die Runde abzuschließen, Stefan, fragen, wie er denn diese Eingangsfrage, die er gestellt hat, das Bild, das die Union abgegeben hat, bewertet?
Ja, in dem Sinne, wie ich es eben gesagt habe, so ist die Union, so kennen wir sie seit langem, seitdem wir diese schweren Brüche sehen. Und es ist ja auch nicht zum ersten Mal, dass wir sehen, dass Ungarn, Viktor Orban namentlich, sich hier querlegt, immer wieder in unterschiedlichen Konstellationen haben wir ihn auch erlebt, mit Verbündeten, dieses Mal nach meiner Wahrnehmung ganz besonders isoliert. Aber ich glaube, wir müssen mal einen Erklärblock einfügen und sagen, was ist eigentlich drin in diesem sechsten Sanktionspaket? Und ich würde mal anfangen damit, dass wir jetzt immer nur über Ungarn reden, als seien die einzigen, die Ausnahmen bekommen haben. Und das sind ja mehr. Das, was jetzt beschlossen ist, ist eine Boykottlinie, die sich nicht auf bestimmte Länder bezieht, sondern die sich zunächst mal auf Transportwege bezieht. Boykottiert werden sofort Lieferungen, die mit Tankschiffen ankommen. Zwei Drittel, das ist die Kennziffer, die Charles Michel, der Ratspräsident, genannt hat. Also zwei Drittel sind jetzt betroffen.
Nicht sofort und nicht jetzt, sondern Ende des Jahres.
Ende des Jahres kommt ja dann die Ziffer 90% rein.
Völlig egal. Ende des Jahres ist der Zeitraum, den jedes Land Zeit hat, sich vorzubereiten darauf, dass dieses Embargo in Kraft wird.
Und das sind Länder, zu denen ja auch Deutschland gehört. Deutschland und Polen ganz wesentlich, die gesagt haben, dass sie bis dahin sich von russischen Ölimporten lösen wollen. Und dann kommen diese Verlängerungen, die Ausnahmeregelungen, die Importe über Pipelines beziehen und die gelten nicht nur für Ungarn, sondern auch für Tschechien, auch für die Slowakei, für alle, die an diesem Südstrang der Druzhba-Pipeline dranhängen. Was können wir da noch dazu sagen?
Ja, du hast die 90% und die zwei Drittel nicht aufgelöst. Also in der Tat, wie du gesagt hast, zwei Drittel kommen über das Wasser, ein Drittel kommt über die eine Pipeline, die Druzhba-Freundschaft heißt und an der diese fünf Staaten hängen, die du schon genannt hast. Die 90% erklären sich dadurch, dass Polen und Deutschland ihre Bekenntnisse erneuert haben, bis Ende des Jahres aussteigen zu können, sodass dieses eine Drittel, das durch die Pipeline fließt, kleiner wird, abgezogen der Teil, den eigentlich Polen und Deutschland hätten nehmen können.
Gerade weil wir am Anfang über die Einigkeit geredet haben, fand ich es gestern auch nochmal interessant, dass Länder wirklich darauf gedrungen haben, dass Deutschland und Polen nochmal eine Erklärung abgeben, dass sie diese Ausnahme nicht länger als bis zum Jahresende nutzen werden, sondern dass sie eben sagen, wir verzichten bis dahin auf das Öl und wir versorgen uns nicht weiter über die Druzhba-Pipeline damit. Was, finde ich, auch zeigt, dass so das Misstrauen gegeneinander in der EU auch gestiegen ist.
Ich denke, wir schulden unseren Hörern noch eine kleine Erklärung. Und ich mache mich damit nochmal zum Advocatus Diaboli in dieser Sache. Stell mich auf die Seite dieser drei Länder, die da am südlichen Strang der Druzhba-Pipeline hängen. Das ist nämlich deren einzige Chance, an Rohöl zu kommen. Es gibt eine Raffinerie in Ungarn, eine Raffinerie in der Slowakei, die auch Tschechien gleich mitversorgt. Tschechien hat keine eigene Raffinerie. So, und diese drei Länder brauchen länger, um von russischem Öl unabhängig zu werden, als die übrigen Länder. Warum? Ganz einfach, sie haben keinen Seehafen, wo ein Tanker anlegen kann, um Öl aus Saudi-Arabien ranzubringen. Deswegen hatte man von Anfang an in diesen Sanktionsverhandlungen, in diesen Verhandlungen um das sechste Paket, eine Ausnahme für diese Länder vorgesehen. Und zwar bis Ende 2024, so war die ursprüngliche Idee, sollten diese Länder noch das Öl aus der Pipeline nutzen können. Viktor Orban hat von Anfang an gesagt, dass ihm dies als Übergang nicht ausreicht. Er muss nämlich eine Pipeline bis an die kroatische Mittelmeerküste bauen lassen, beziehungsweise gemeinsam mit Kroatien bauen, um das russische Öl dann anderwärts zu ersetzen. Und er hat gesagt, das funktioniert nicht, das ist außerdem extrem teuer. Und dann kamen die Dinge hinzu, die, und da muss man dann in der Tat wieder allerschärfste Kritik an Viktor Orban üben. Er hat diese Position dann wieder nationalistisch überhöht, hat wieder Zweifel daran geweckt, auf welcher Seite er im Konflikt mit Russland steht. Das sind Dinge, die die EU nicht akzeptieren konnte und nicht akzeptiert hat. Viktor Orban hat versucht, die anderen förmlich zu erpressen und Geld aus den Brüsseler Schatullen zu holen. Damit ist er vor die Wand gelaufen. Und jetzt komme ich nochmal auf meine These des politischen Kunstwerks. Trotzdem steht Viktor Orbans Unterschrift unter diesem Gipfelbeschluss. Und da sage ich alle Achtung.
Ja, wobei man da dann sagen muss, das Kunstwerk ist längst noch nicht fertig. Denn was wir gesehen haben jetzt, ist eine Einigung über Grundzüge. Und jetzt muss weitergearbeitet werden. Wir haben den regulären Gipfel im Juni. Und da steht nach meiner Beobachtung noch eine Menge auf der Agenda, was bis dahin zu tun muss. Und wir haben das eben erlebt in der Pressekonferenz, in der Abschlusspressekonferenz mit Olaf Scholz. Ich habe ihn da gefragt, wie lösen Sie die Frage, die am Anfang ja für sehr viel Streit gesorgt hat, nämlich die Frage der Wettbewerbsgleichheit, die Sorge der Niederländer, dass die Ungarn ihre Ausnahmeregelungen ausnutzen, billiges russisches Öl einkaufen unter Weltmarktpreisen und dann wiederum weiter exportieren. Wie soll das gelöst werden? Das war eine der großen Streitfragen. Und Scholz, nach meiner Beobachtung, hat das dann, wie man das hier oft sieht, sozusagen aufgelöst in Komplexität und hat gesagt, das sind komplizierte technische Fragen. Da geht es dann darum, wer überhaupt noch mal weiter exportieren kann. Da geht es darum, dass offenbar auch bestimmte Länder wieder auf Ölexporte aus oder auf Exporte von raffiniertem Öl, von Treibstoffen aus Ungarn angewiesen sind. Das müsse man ja auch alles berücksichtigen. Und da sei es nun die Aufgabe der Kommission, Lösungen auszuarbeiten, die dann im Juni beschlossen werden sollen. Und da würde ich mal sagen, da gucken wir mal, was
auf diesem Juni-Gipfel geschieht. Ja. Also ich, um diese technische Komplexität ein wenig zu erhellen, was dahinter steckt, ist das, was ich eben erwähnt habe. Ungarn hat eine Raffinerie, die Slowakei hat eine Raffinerie, Tschechien hat keine Raffinerie. Das heißt also, das Benzin, das die tschechischen Autofahrer in ihre Autos pumpen lassen, stammt aus Raffinerien in der Slowakei, ganz überwiegend möglicherweise auch etwas aus Ungarn. Wenn man jetzt Ungarn und der Slowakei untersagt, das raffinierte Öl, das sie aus Russland importieren und in ihrer Raffinerie weiter verarbeiten, diese Ölprodukte dann weiter zu verkaufen, dann bedeutet das, dass Tschechien keinen Nachschub mehr an Benzin hat. Und deswegen ist die Sache etwas komplizierter. Ich glaube, diese Fragen, die du da ansprichst, die werden sich relativ bald lösen lassen. Die entscheidende Frage nach diesem Gipfelbeschluss ist doch, wie lange gilt diese jetzt nicht zeitlich befristete Ausnahme für diese drei Länder. Wann wird den drei Ländern gesagt, so jetzt ist Schluss, jetzt müsst ihr und insbesondere Ungarn, jetzt musst auch du weg vom russischen Öl. Und das, was da im Hintergrund zu hören ist, das ist sehr interessant. Nämlich, dass die anderen Länder sagen, pass mal auf, lieber Viktor Orban, wenn du jetzt nicht langsam in konstruktive Gespräche mit uns einsteigst, über das Ende dieser Ausnahme, die wir dir jetzt zugebilligt haben, dann werden wir einfach Importzölle erheben auf russisches Öl und dann bist du deinen Preisvorteil los. Dann nutzt dir das überhaupt nichts mehr, dass du weiter an der Druzhba-Pipeline hängst.
Und die Importzölle können mit einfacher Mehrheit verhängt werden.
Drohpotenzial dahinter.
Die Importzölle können mit einfacher Mehrheit verhängt werden. Also da braucht man nicht das, was man für die Sanktionen
ohne
braucht.
Zustimmung
nämlich die Einstimmigkeit. Genau. Da braucht man nicht die Einstimmigkeit, Klaus.
Ich habe eine Frage an dich, Stefan. Genau. Du bist ja aus Berlin gekommen und du beobachtest die Diskussion dort. Wir haben es eben einmal kurz erwähnt. Auch Deutschland könnte von dieser Ausnahme theoretisch profitieren. Auch Deutschland bekommt dieses Öl aus der Druzhba-Pipeline, hat sich verpflichtet und jetzt kommt's in der Formulierung. Und da würde ich dich fragen, ob da ein Weichmacher drin ist, weil es ist mir aufgefallen bei Olaf Scholz, als er sagte, wir wollen davon nicht profitieren, wir werden unsere Bemühungen fortsetzen, bis Ende des Jahres unabhängig zu werden von russischem Öl. Ich habe mich sofort gefragt, ja, was ist passiert denn, wenn diese Bemühungen nicht fruchten? Ist da eine Tür auf dafür, dass man dann möglicherweise doch von diesem Öl profitieren könnte? Denn auch, wir wissen das, im Osten Deutschlands gibt es eine Raffinerie in Schwedt, die nur allzu gerne, zumindest die Beschäftigten dort, das Öl gerne raffinieren würden. Wie schätzt du diese Gefahr ein?
Ja, die Gefahr ist da und das ist eine realistische Beschreibung von dem, was in Deutschland gerade passiert. Man hat diese Zusage gemacht, man will von den russischen Ölexporten runterkommen. Das betrifft die Raffinerie in Schwedt und damit einen großen Teil der Öl-, der Treibstoffversorgung in Ostdeutschland, in Berlin bis hin zum Regierungsterminal des Flughafens. Wenn die da wegfliegen und aufgetankt werden, dann fliegt Olaf Scholz zurzeit mit aus russischem Öl gewonnenen Sprit durch die Welt. Was wir jetzt sehen, sind in der Tat diese massiven Bemühungen im Bundeswirtschaftsministerium zu fragen, was wird aus dieser Raffinerie in Schwedt, wenn der Ölhahn nach Russland zugedreht ist, wie kommt da Öl hin, dass man dort raffinieren und zu Treibstoff raffinieren kann. Da geht es dann wieder um ganz, ganz praktische Fragen. Das sind keine politischen Dinge mehr. Und da sehen wir dann, wie in Ministerien Fachbeamte aufgefordert werden zu schauen, ja, wie kann man denn Öl transportieren? Züge zum Beispiel. Da sitzt man im Ministerium und sagt, gibt es das? Ölzüge. Und wer ein bisschen älter ist, erinnert sich, wie man ich in meiner Kindheit noch an Eisenbahnschranken stand und dann 20 Minuten ein Zug mit Ölwaggons an einem vorbeifuhr. Und diese Ölwaggons gibt es aber nicht mehr. Also gucken die, kriegen wir irgendwo Ölwaggons her. Dann reden sie mit Polen und sagen, also können wir in Polen mit Schiffen Öl anlanden. Und die Polen haben als erstes mal gesagt, wir haben da keine Kapazitäten mehr in den Häfen. Also Robert Habeck nach Polen gefahren, wurde verhandelt über Landekapazitäten für Öl, das dann über Stettin und die Oder nach Schwedt transportiert werden kann. Sind die Bemühungen.
Dann muss man sich gleichzeitig noch mit heiklen möglicherweise Enteignungsfragen beschäftigen, denn der Raffinerieeigner, ein russischer Konzern, wird nicht begeistert sein, wenn er hört, was er da eigentlich tun soll. Also alles sehr, sehr schwierig und deshalb meine Frage, diese Ausnahme, die jetzt gemacht wurde, ist die wirklich dauerhaft verschlossen für Berlin?
Nein, die berufen sich auf eine letztlich mündliche Zusage, die Bundesregierung abgegeben hat. Und das ist verbunden gewesen mit Aufforderungen an Deutschland, das nochmal zu bekräftigen. Okay. Und da gibt's keine Sanktionsvereinbarung, dass Deutschland irgendwelche Strafen zahlen muss. Man verlässt sich darauf, dass Deutschland mit diesen Bemühungen erfolgreich ist.
Aber, liebe Kollegen, könnt ihr euch ernsthaft vorstellen, dass ich Olaf Scholz am 1. Januar 2023 hinstellt und sagt, liebe Freunde in der EU, unsere Bemühungen haben nichts gefruchtet. Wir müssen leider doch weiter russisches Öl in Schwedt verarbeiten. Kann sich jemand ausmalen, was dann für ein europäisches Donnerwetter über den deutschen Kanzler niedergehen würde? Ich kann mir das nicht ausmalen.
Ja, du warst doch derjenige, der uns ganz am Anfang der Sendung darüber belehrt hat, wie groß der Druck werden kann, wenn morgen irgendwo möglicherweise ein Flieger nicht abhebt.
Ja, ich kann mich aber auch erinnern, wie Robert Habeck aus Polen zurückkam und auf sehr bemerkenswerte Art und Weise uns geschildert hat, auf welche Art und Weise er die Versorgungslücken in den beiden ostdeutschen Raffinerien durch Agreements mit polnischen Politikern geschlossen hat, um vorzusorgen für den Fall, dass kein Öl mehr aus Russland kommt.
So, jetzt sehen wir, was wir jetzt sehen, ist einerseits wieder Politik und sehr praktische Fragen von Transporten und Raffinerien und Leben und Treibstoffversorgung zusammenhängen. Ich würde den Blick mal gern auf diesen zweiten Gipfeltag heute lenken, als es ja nicht mehr um das Sanktionspaket ging. Wir haben das am Anfang gesagt, stand eigentlich gar nicht offiziell auf der Tagesordnung, sondern um das, was die Kommission aufgelegt hat, ein Programm mit dem Titel Repower EU. Und da geht es um die künftige Energieversorgung in der Europäischen Union im Zeichen dieser Boykotte, die nach dem Krieg verhängt worden sind. Wer kann erklären, was es damit auf sich hat? Caro?
Ich kann es mal versuchen. Also es geht ja darum, dass man raus will aus fossiler Energie aus Russland und dafür hat man sich verschiedene Zielmarken gesteckt. Das hat die Kommission vor einigen Wochen präsentiert. Also eine große ist, dass man zum Beispiel bis Ende des Jahres 2/3 weniger russisches Gas beziehen will. Dafür will man zum Beispiel sich diversifizieren bei den Versorgungsquellen. Das ist jetzt der eine Punkt mit Gas. Man sagt, die Kohle hat man schon angepackt durch das Embargo und durch die Ölsanktionen heute hat man das auch in Angriff genommen. Es ist vor allem verbunden mit mehr Klimaschutz. Also natürlich, wenn man weg will von fossilen Energien, dann setzt man mehr auf Erneuerbare, um dahin zu kommen. Aber es soll auch mehr in Infrastruktur investiert werden. Also das war auch die Kritik, als die Kommission das vorgestellt hat, dass man da noch zu sehr auf Fossile setzt, aber dann eben von anderen Anbietern als von Russland. Und was man auch möchte, ist, dass man einfach mehr auf Energieeffizienz setzt, um einfach nicht mehr so viel Energie zu verbrauchen. Und das Ganze sind ja alles ja, tolle Vorgaben, aber sind natürlich teuer. Und die Finanzierung ist da noch, ich würde sagen, ein Fragezeichen, wo das Geld herkommen soll. Und das spielt auch so ein bisschen in die Diskussion rein jetzt mit Ungarn, wo da dieses Geld herkommen soll.
Bei der Finanzierung dieses Programms, da hat die Kommission etwas vorgelegt, da möchte man sich eigentlich an den Kopf fassen. Also die große Linie ist es, weg von fossilen Energien zu kommen, hin zu erneuerbaren. Und dieses große Ziel soll jetzt umso schneller angestrebt und erreicht werden, angesichts dieses Krieges in der Ukraine und der Zielsetzung von Russland komplett unabhängig zu werden. Und was schlägt die EU-Kommission als Finanzierung vor? Sie schlägt vor, dass sie in ihre Schatullen greift und CO2-Verschmutzungszertifikate, die sie in Reserve hält, zu verkaufen, um damit 20 Milliarden Euro zu erlösen. Und dieses Geld kann sie dann benutzen, um den beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren anzuheizen. Das Verrückte ist, dass natürlich der Verkauf von CO2-Zertifikaten zum Ausbau der Erneuerbaren dazu führt, dass erstmal die CO2-Verschmutzung zunimmt. Und das kann ja eigentlich nicht der Weisheit letzter Schluss sein, wenn man dieses Projekt in die Tat umsetzen will. Also ich glaube nicht, dass dieses Programm Repower EU, so wie es die Kommission da vorgeschlagen hat, am Ende auch tatsächlich finanziert wird.
Also es kommt dazu, dass der größte Teil des Geldes, und das ist das, was Caro eben angesprochen hat, und da ist nämlich der Zusammenhang zu Sanktionen, zu Ungarn, dass der aus Mitteln kommt, die noch übrig sind, aus dem Recovery-Fonds, der in der Corona-Zeit aufgelegt wurde. 60 Milliarden Euro sollen das sein. Und die Mittel, die aus diesem Fonds ausgegeben werden könnten für Projekte jetzt zur Ertüchtigung von Stromnetzen, zur Umstellung von Energieversorgungssystemen in den EU-Ländern, die können an Ungarn nicht ausgeschüttet werden, weil Ungarn die Rechtsstaatlichkeitskriterien der EU nicht erfüllt. Da hat man also nochmal einen Hebel, auch Druck auf Ungarn auszuüben. Und da habe ich dran gedacht, als Ursula von der Leyen gestern Nacht nach Mitternacht, nach dieser Einigung sagte, nicht nur wir legen das nochmal auf Wiedervorlage, sondern wir haben da auch Möglichkeiten, diesen Prozess des Ausstiegs aus der Ölabhängigkeit von Russland nochmal zu beschleunigen. Also da hat man schon, wenn es um die Verteilung von diesen enormen Summen geht, auch Mittel mit Zuckerbrot und Peitsche, Druck, Verlockungen in Richtung von Ländern wie Ungarn auszusenden.
Ja, jetzt hat sich natürlich Budapest nicht sonderlich empfänglich gezeigt für Zuckerbrot in den letzten Wochen. Man hat ja versucht, die eine oder andere Brücke zu bauen und ist kein Stück weitergekommen. Also die Ungarn haben sich hier gewohnt halsstarrig gezeigt und man hat auf unterschiedliche Wege gebaut. Die Grünen sprechen ja heute, die Grünen im Europaparlament, von einer persönlichen Niederlage der Kommissionspräsidentin. Vergessen wir nicht, dass als sie merkte, dass das so schnell nichts wird mit diesem sechsten Paket und dass es an Ungarn liegt, persönlich nach Budapest gereist, ist mit leeren Händen zurückgekommen. Das passiert nicht alle Tage.
Ich würde gerne diese Geschichte nochmal von der anderen Seite beleuchten. Tatsache war doch, dass die EU-Kommission in Repower EU Gelder ins Schaufenster gestellt hat, nach dem Motto, Viktor Orban, beweg dich, dann kriegst du Gelder, um dein Energiesystem umzubauen und von Russland unabhängig zu werden. Dann hat Viktor Orban den Spieß genommen, hat ihn umgedreht und hat gesagt, pass auf, liebe Freunde in der EU, wenn ihr wollt, dass ich von Russland energetisch unabhängig werde, dann müsst ihr mir das Geld geben, ohne dass ich die Demokratie Kriterien, die Rechtsstaatskriterien erfülle. Ich will das Geld so haben, unabhängig von diesen Auflagen, die ihr mir da machen wollt. Das war das, was ich eben als Erpressungsversuch durch Viktor Orban bezeichnet habe. Und diesen Erpressungsversuch haben die anderen 26 plus Ursula von der Leyen abtropfen lassen. Ja. Und ich finde, dass das schon eine bemerkenswerte Niederlage für Viktor Orban ist. Denn bisher ist er mit dieser Erpressungsstrategie sehr häufig zum Ziel gekommen. Dieses Mal nicht.
Naja, ich würde sagen, es ist ja also jetzt ein Kompromiss gefunden worden, bei dem Ungarn und auch die zwei anderen Länder eigentlich erstmal nicht mitmachen müssen beim Ölembargo. Also klar, es handelt sich da um 10 bis 11% des Öls, das im Moment importiert wird, aber sie sind trotzdem einfach raus. Finde ich, ist nicht super. Klar, wir haben auch über die Gründe gesprochen, warum sie nicht sofort unabhängig werden können. Aber ich glaube, die Möglichkeit, die wir jetzt beschrieben haben, dass Orban diesen Spieß theoretisch umdrehen kann, zeigt doch, dass da in dem System Europäische Union was nicht funktioniert. Also, dass sowas einfach möglich ist.
Jetzt würde ich mal an der Stelle mal die Frage aufwerfen, welches Bild dieser Europäischen Union haben wir bei diesem Gipfel gesehen. Es war ja eines auffällig, wir reden über Orban, der spielt eine Sonderrolle. Der zieht mit einer kämpferischen Rhetorik seit vielen Jahren in diese europäischen Räte ein, spricht von perversen Forderungen, die er dann am Ende abgewehrt hat, wenn wir den Übersetzungen, die wir da sehen, dann glauben wollen. Aber den haben wir früher auch erlebt in Allianzen. Mit Verbündeten. Da gab es früher mal die Visegrad-Gruppe, da war er ganz eng mit den Polen zusammen. Dann haben wir, als es um den EU-Recovery-Fonds gesehen, wie sich da Gruppen gebildet haben, osteuropäische Staaten in der Allianz mit Österreich, mit Finnland, mit den Niederlanden. Die Frugal Four waren da eine Gruppe, über die wir viel gesprochen haben damals, als es um diesen Recovery-Fonds geht. Jetzt, meine Beobachtung, haben wir sehr viel über die Osteuropäer gesprochen. Über die Balten, über die Polen, alles im Zeichen, unter dem Eindruck des russischen Krieges gegen die Ukraine. Ungarn in einer Sonderrolle. Ich habe wenig wahrgenommen von Frankreich, von Emmanuel Macron. Welche Rolle spielt Deutschland? Klaus, wie hast du das gesehen?
Ja, ich glaube, deinen letzten Satz, den würde ich unterstreichen. Möglicherweise ist es eben doch tatsächlich unter diesem Eindruck des Krieges so geschehen. Und möglicherweise sehe ich auch die enge Verbindung zwischen dem bevorstehenden, so sehe ich es zumindest, NATO-Beitritt von Finnland und Schweden. Aber wir erleben doch, finde ich, gerade in den wenigen Bemerkungen, die vor Kameras und Mikrofonen stattfinden, eindeutig positionierte, klare Formulierungen von der finnischen Regierungschefin, von der estnischen Regierungschefin, auf der anderen Seite von jemand wie Rutte in den Niederlanden, der es versteht, in wenigen Sätzen vor Beginn von Beratungen oder danach zu erklären, was sie wollen, was sie davon halten, was erreicht wurde oder nicht erreicht wurde, Kritik äußern. All diese Dinge passieren. Bei Emmanuel Macron habe ich mir die blasse Rolle, die er in der Öffentlichkeit wahrnimmt, in dieser Diskussion bis zu den Wahlen mit dem Wahlkampf erklärt. Aber das ist jetzt, nachdem er doch seine Präsidentschaftswahl, wohlwissend, dass die Parlamentswahl noch aussteht, nicht nutzt, um dieses deutsche Tandem, das vielbeschworene, in Gang zu bringen. Und einen Olaf Scholz sehen, der ähnlich blass wirkt in dieser Diskussion, so meine Wahrnehmung aus Brüssel. Das überrascht mich und lässt mich folgern, dass wir es möglicherweise doch mit einer dauerhaften Verschiebung Richtung Osten zu tun haben.
Also ich würde der Analyse der Jetzt-Beschreibung mal zustimmen. Ich glaube, Emmanuel Macron, der ist im Moment, den können wir im Moment abhaken, der ist sowas wie der Cheftelefonist der Europäischen Union. Er ruft am häufigsten in Moskau an. Aber besonders viel Gestaltungsmacht bringt er gerade nicht auf das Spielfeld. Er ist noch innenpolitisch gebunden. Er ist noch nicht im Gleichtakt mit Berlin, wenn das denn überhaupt noch mal jemals wieder kommt bei dieser Regierungskoalition. Es sind gerade nicht seine Themen en vogue. Emmanuel Macron hat große Gestaltungsvorschläge, beispielsweise was die Wirtschafts- und Finanzpolitik der Europäischen Union angeht. Da hat er viele Verbündete hinter sich, da kann er Macht aufbieten. Jetzt gerade ist er im Off, ganz einfach, weil er auch kein Frontstaat ist, muss man einfach mal so sagen. Ich meine, wir hören derzeit ganz gern die Regierungschefs aus Finnland, aus Lettland, aus Litauen und anderen Ländern. Aber wir dürfen nicht vergessen, das sind ja doch keine Länder, die wirklich politische Gestaltungsmacht auf das Spielfeld bringen. Im Laufe der Zeit wird sich wieder volkswirtschaftliche Größe als entscheidendes Kriterium herausstellen. Es gibt tektonische Verschiebungen, die sehr interessant sind. V4 ist tot. Polen und Ungarn haben sich über...
Was ist V4?
Die Visegrad-Staaten.
Die Visegrad-Gruppe, die vier Visegrad-Staaten. Dieses Bündnis ist tot. Das hat Viktor Orban zugrunde gerichtet, dadurch, dass er Putins Mann innerhalb der EU ist. Das hat sich Polen nicht bieten lassen. Da gibt es einen eindeutigen Bruch zwischen diesen beiden Ländern. Und das erledigt dann auch das Visegrad-Bündnis. Wenn ich noch ein Wort zu Viktor Orban sagen darf. Ich glaube, wir können den Anfang vom Ende dieses Mannes festhalten. Der ist aus der EVP raus. Der schafft es nicht mehr, Geld aus Brüssel rauszupressen, weil seine Stimme benötigt wird für Einstimmigkeitsentscheidungen. Dem steht finanziell offensichtlich das Wasser bis zum Hals. Letzte Woche hat er eine Sondersteuer für Großkonzerne eingeführt in Ungarn. Er hat dekretiert, dass Ausländer in Ungarn mehr für Benzin bezahlen müssen als Ungarn selbst. Klar, EU-rechtswidrig, aber auch alles dies, um an Geld zu kommen. Ich glaube, dem Mann steht das Wasser bis zum Hals und ich glaube, er ist ganz stark auf dem absteigenden Ast.
Caro, wie siehst du's?
Ich glaube, ich wäre vor allem gespannt, wenn wir jetzt über die Verschiebungen geredet haben, wie es auf dem nächsten Gipfel im Juni weitergeht. Also wenn wir dann wirklich über den Status eines Beitrittskandidaten für die Ukraine sprechen. Da werden ja wahrscheinlich dann Frankreich und Deutschland, die dem eher kritisch gegenüberstehen, wieder stärker in den Blick kommen. Was wahrscheinlich auch nicht einfach ist, weil man dann so aus der Defensive heraus argumentiert. Aber da wäre ich tatsächlich gespannt, wie sich das dann ergibt, weil man ja jetzt schon im Vorfeld des Gipfels immer gesagt hat, na, wir vermissen die Führungsrolle aus Deutschland in der EU oder aus Frankreich. Also ob sich da nochmal was tut, ob die nochmal nach vorne gehen oder ja.
Führt jetzt alles ein bisschen weiter, aber ich will doch wenigstens einen, und ich würde fast sagen Damoklesschwert, erwähnen, nämlich den Westbalkan, der wie ein Pulverfass gärt. Alle Aufmerksamkeit wird zurzeit immer noch von der Ukraine absorbiert. Aber auch das ist natürlich rund um das Thema EU-Erweiterung ein enorm schwieriges, wo die Folgen der Ukraine-Krise, das wissen aber die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union auf dem Westbalkan, mit der Rolle Serbiens zum Beispiel einer destabilisierenden Wirkung gerade Früchte trägt und politische Schwächen der Union offenbaren könnte. Immerhin Risiken und Gefahren, oder Stefan?
Ja, absolut. Ich glaube, der Hinweis auf Westbalkan ist ganz wichtig. Das ist das Pulverfass in Europa seit vielen, vielen Jahren, hochexplosiv, und ich nehme wahr, dass auch die neue Bundesregierung das sehr stark auf dem Schirm hat. Ich glaube, da werden wir Engagement sehen. Das wird dann aber auch ein Testfall für die deutsch-französische Achse, für die Frage, wie weit spielen die da zusammen. Das war ja ein wichtiger Teil der Emmanuel Macron-Agenda gewesen, dass er diesen Beitrittswünschen der Balkanländer sehr, sehr skeptisch gegenüberstand, da ein Bild gezeichnet hat einer Union, die da eher in konzentrischen Kreisen sich aufbaut. Ich glaube, die Bundesregierung wird eine andere Haltung einnehmen, wird ein Fürsprecher der Beitrittswünsche der Westbalkanstaaten sein. Da spielen Deutschland und Frankreich im Augenblick noch nicht zusammen. Und ich glaube, wir werden sehen, dass auch unter dieser sozialdemokratisch geführten Bundesregierung das nicht so einfach eingelöst wird, was ja auch in Deutschland immer Angela Merkel kritisch vorgehalten wurde, dass sie nicht genügend auf Emmanuel Macron vorgegangen ist, als er mit seiner Sorbonne-Rede die großen reformerischen Visionen für die EU vorgetragen hat. Also ich glaube, da wird erst mit jemandem wie Olaf Scholz und erst recht mit jemandem wie Christian Lindner nicht einfacher haben, aber das werden die Themen sein, die werden dann in der Tat, das sehe ich auch so, die werden wieder stärker ins Blickfeld rücken. Zunächst schauen wir auf den Gipfel im Juni, das wird dann der nächste Testfall hier in Brüssel sein, bin ich mal gespannt, was dahin passiert. Und ich glaube, da können wir uns jetzt schon wieder verabreden. Vielleicht ziehen wir da einfach jetzt einen Schlussstrich an der Stelle. Ich kann einen Hinweis geben, den nächsten Politik-Podcast, den kann ich schon ankündigen. Den gibt es nächste Woche am 9. Juni, am Donnerstag, von der Republika-Konferenz in Berlin. Da sind wir dann live mit dem Politik-Podcast. Die Hörerinnen, die Hörer, die bei der Republika sind, die können gucken. Da gibt es einen Stand des Deutschlandfunks und da sind wir dann auch an dem Donnerstagnachmittag zu finden. Da hält Olaf Scholz eine Rede zur Digitalpolitik. Das werden wir uns wahrscheinlich zusammen anschauen und dann auch darüber im Politik-Podcast sprechen. Für heute würde ich sagen, das war's aus Brüssel. War toll, wieder hier zu sein, bei einem Gipfel in Präsenz hier in diesem Ratsgebäude zu arbeiten, in dieser einmaligen, wirklich unvergleichlichen Atmosphäre mit Journalistinnen und Journalisten aus ganz Europa. Das gibt es wirklich nur hier in Brüssel so. Und naja, eine Einigung ist rausgekommen am Ende. Das ist eben auch die EU und dass man danach viel Gesprächsstoff hat, darüber zu sprechen, ob das nun eine gute Einigung war oder ein fauler Kompromiss. Für heute, vielen Dank. Tschüss.
Tschüss. Das war's. Tschüss. Ja.